Ja, ffmogpackage.latest, eine Kriegsgeschichte von Freifunk München oder auch einmal alles in neu. Genau, wir stellen uns erstmal vor, ich bin Annika Wickert, AWLNX im Chat und Twitter, wo auch immer. Bin Senior Network Engineer at AS51324. Falls jemand TV schaut, kann es passiert sein, dass er schon mal was von uns gesehen hat da drin. Genau.
Ja, ich bin der Maximilian, at Pyramidenkönig auf Twitter und sonstigen sozialen Netzen und ich bin Schüler bei der Web-Individualschule.
Genau. Wie kam ich hauptsächlich auch dazu? Es ging los im September 2018, alle Gateways offline, Ansprechpartner sind alle unbekannt, wir hatten fast, also Techniker waren auch nicht sichtbar, man konnte niemanden kontaktieren, im Chat war tote Hose. Und wie gesagt, alles offline. Sieht man auch, für mehrere Tage stand wirklich der komplette IPv4-Betrieb. IPv6 ging noch so gerade so, aber eigentlich ging gar nichts mehr. Aktuelle Firmware war zu dem Zeitpunkt die letzte 2015 erschienen, aber weiterhin waren knapp 3000 Clients online und 1800 Nodes. Aber alles ungepflegt quasi. Genau. Dann ging es los. Ich habe mich da eingebracht und gesagt, okay, ich bin ja Netzwerker, so schwer kann ja so ein Freifunk nicht sein. schaue ich mir das mal an. Ich habe SSH-Zugriff bekommen. Okay, erster Schock war, hier ist alles auf NixOS. Habe ich noch nie von gehört zu dem Zeitpunkt. GitHub-Zugriff war auch verschollen. Firmware-Zustand unbekannt. Und dann kam natürlich auch irgendwann die Frage, okay, hat es ganz viele Bridge-Interfaces und irgendwas wie Batman. Wie funktioniert denn dieses Freifunk überhaupt? Keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Und man konnte auch niemanden nachfragen, weil es war keiner erreichbar von Freifunk München. Also nur so ein paar noch, aber die hatten jetzt technisch auch nicht die Ahnung oder die Hintergründe verstanden. Das heißt, es war quasi, ja, letzte News war von 2016 zu dem Zeitpunkt. Genau, dann auf der Suche nach Hilfe. Andere Freifunk-Communities angeschaut, was machen denn die so? Ansible, SaltStack, was ist eigentlich dieses Batman V5? Wir wollen was dockerisieren, weil wir gesagt haben, wir haben so viele Dienste, die wir aber nicht alle händisch betreuen wollen, weil wir sind halt nur zwei Leute, die sich zu dem Zeitpunkt dann gefunden haben. Also es war einfach unrealistisch, das dann alles von Hand zu pflegen. Genau, Freifunk Hochstift hatte dann für mich die eigentlich geilste Lösung mit SaltStack und VXLAN. Und als Netzwerker blühte dann natürlich das Herz auf, wenn man ein schönes Netzwerk hat. Die hatten auch schon segmentiert, weil große Layer-2-Domains, weiß jeder, ist halt funktioniert, aber als Netzwerk blutet einem das Herz, das so zu machen. Genau, dann habe ich mich mit denen getroffen und mal geschaut, was eigentlich bei denen so der Fall ist. Genau, dann ist sehr lange nichts passiert, wie es halt so ist, man muss auch nebenher mal arbeiten. Dann haben wir angefangen, erst bei mir im Keller, was wir so alles an Hardware gekriegt haben. Ich habe ein paar Kumpels natürlich auch aus der Netzwerkerszene, habe mal so alles rangeschafft, was die so in Rechenzentren gerade nicht mehr so brauchen. Haben dann angefangen mal mit Debian 9, KVM und Ansible zu dem Zeitpunkt, weil wir gesagt haben, okay, viele andere Communities machen Ansible, viele setzen auf Debian, es kann ja nicht verkehrt sein, wenigstens mal so Tech-Stack so ein bisschen zu scheren und nicht wieder komplett alles selber zu machen. Genau. Dann ging ein großes Drama los, was sich, wie man sieht, über längere Zeit gezogen hat. 2 von 4 Signing Keys waren vorhanden. Mindestens 3 brauchten wir für ein Stable Release. Tja, wir haben versucht, ein ZFS zu recovern. Sieht man hier die Versuche auf meinem Mac. Erstmal kam raus, ja, dieses ZFS ist so neu gewesen zu dem Zeitpunkt, dass keins der Linuxe drauf zugreifen kann. Das heißt, ich musste ein Open Solaris ranschaffen, mich mit dem beschäftigen, darin versuchen, das ZFS zu recovern. Dann kam raus, ja, ist schön, aber die ZFS-Snapshots, die da drin sind, sind leider nicht weit genug zurück in der History. Signing Key weg. Also, das war dann, genau, der Signing Key war dann erstmal weg. Gott sei Dank hat sich dann aber noch die Person gemeldet, die den letzten funktionierenden Signing Key hatte und wir bekamen den dann endlich. Genau, im März 2019 kam dann die Entscheidung, dass mit dem Ansible ist zwar eine gute Idee, aber wir müssen zu viel für unseren Zweck neu schreiben. Und zu viel ist auch bei Freifunk Hochstift schon in SaltStack einfach fertig gewesen, wo dann die Entscheidung kam mit, okay, wir haben jetzt zwar schon ganz schön viel in Ansible gemacht, aber es lohnt sich einfach, umzusteigen auf SaltStack in dem Moment. Wir haben dann unseren ganz kompletten Bootstrap, der ist immer noch Ansible. Genau, der ist immer noch Ansible, der, um unseren Jump-Host und den initialen Server aufzusetzen, das bleibt in Ansible erstmal, weil braucht man auch nicht so oft, macht keinen Sinn, das zu machen. Aber sonst ist die ganze Infrastruktur jetzt auf SaltStack umgestellt, weil es einfach Sinn gemacht hat, da sich auch besser austauschen zu können, um Pull-Requests beim jeweils anderen zu machen, wenn man es gefixt hat. Genau, ansonsten an Tools benutzen wir Netbox, LibreNMS, Grafana und für DNS Bind 9 oder PowerDNS, je nachdem an welcher Stelle. Genau, die Netbox ist für uns die Source of Truth, da kommt alles her, was unser Server beschreibt. Wenn da drin steht, du hast folgende Partitionierung oder folgende Batman-Keys, dann kommt das alles aus der Netbox raus. Also es wird nichts auf den Servern so direkt selber gepflegt, sondern wirklich alles in die Netbox eingetragen und Salt geht her und baut das, wie es sein soll. Das war auch ein Ziel, weil ich bin Automatisierungsfan, ich will Server nicht von Hand betüdeln müssen. Genau, dann ging's los. Wir konnten endlich unser erstes Firmware-Update machen. Wir mussten zu dem Zeitpunkt von dem Gluon 2016-01 auf den Stand kommen, um 2016-02 wenigstens zu haben, weil wir konnten nicht den direkten Sprung machen, weil da ein paar Fixes waren, weswegen wir nicht direkt updaten konnten auf den ganz aktuellen Gluon. Genau, wir haben viel getestet. Mein ganzer Keller war zeitweise voll mit verschiedener Hardware, mit neuer Hardware, alter Hardware. Und wir wollten es erstmal auf die alten Gateways loslassen. Also quasi neue Gluon-Version, aber alte Gateways nicht sofort mit allem neu starten, sondern erstmal so ein Firmware-Update irgendwie live kriegen. Genau. Hier sind wir dann. Hier ging es los. Da haben wir dann gemerkt, ups, wenn man die Firmware 4 Tage vorher gebaut hat und sagt, jetzt roll aus, dann geht es nicht smooth, sondern zack, bumm, alle updaten auf einmal. Das war so ein kleiner Schock. Man muss was lernen bei sowas. War nicht so geil, aber es hat funktioniert. Alle kamen dann im Endeffekt auf der guten Seite an und hatten eine neue Firmware-Version. Genau, dann kam die erste Bewährungsprobe für die neue Firmware.
Ja, wir waren auf der Make Munich im März 2019. Das ist so eine große Maker-Messe in München. Und da haben wir dann halt auch über einen Richtfunk-Uplink Freifunk realisiert, halt an Offloader mit Unify Access Points. Und wir hatten dann teilweise so viel Clients und so viel Traffic, dass wir diese AP-ACLR schon in die Knie gejagt haben und dann, ja, UAP-ACHD to the rescue. Da hat Annika dann noch in einer schnellen Aktion mal 2 APACHD vorbeigebracht und das hat das Ganze dann gerettet, mehr oder weniger.
Also die kann ich nur empfehlen, wenn es wirklich um High Density geht, die können das. Die haben dann zu dem Zeitpunkt die 250 Clients quasi alleine bedient. Der Rest stand nur noch so daneben und hat auch ab und zu einen Wi-Fi-Client angenommen. Aber die 2 haben das quasi gerockt. Genau. Im Mai 2019 ging es dann weiter, die ersten nach außen sichtbaren Änderungen passieren. Wir haben auf Mesh Viewer umgestellt, wir haben ein neues Grafana gebaut. Wir haben auch das erste Test-Gateway endlich online bekommen. Da auch nochmal danke an Freifunk Hochstift für die ganze Unterstützung. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir segmentieren werden. Weil mit so vielen Nodes, 1800 Stück zu dem Zeitpunkt, es macht einfach keinen Sinn, das alles in ein großes Layer 2 zu packen. Mussten wir dann einsehen, ist halt so, macht keinen Sinn. Genau, dann auf dem Test-Gateway dann die ersten Nodes online gebracht. Wir haben dann festgestellt, Batman 5 ist wohl noch ein bisschen neu. Setzen wohl noch nicht so viele Communities ein. Wir hatten dann große Probleme. Der Respond-D zum Beispiel kann keine Meshlinks darstellen oder konnte keine Meshlinks darstellen auf der Karte. Alle Meshlinks waren weg. In Wired Meshes wurden trotzdem die Wi-Fi-Links bevorzugt, weil im Moment da noch ein Problem im Batman V5 ist, der ja jetzt bandbreitenbezogen die Sachen ausliest. Leider setzt er bei Ethernet-Schnittstellen im Moment die Bandbreite auf 1. Damit ist jeder Wi-Fi-Link, der nur 2 Mbit hinkriegt, schöner als jedes Kabel, was man natürlich nicht so haben will. Das heißt, wir hatten teilweise halt Stellen, wo viel verkabelt ist und alles hat trotzdem wild über Funk angefangen, die Wege zu bevorzugen, was natürlich super scheiße war. Genau. Da hat aber dank Freifunk Chemnitz, die hatten das Problem wohl vor uns und die hatten schon entsprechende Patches. Die haben wir dann eingebaut. Die Bug-Reports sind jetzt auch bei Gluon, wie man sieht, eingekippt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das gefixt wird, weil das ist ein Problem, dass halt Batman 5 und Batman 4 Da wird halt einiges anders behandelt. Wir konnten dann halt zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann umgestellt haben, gingen halt dann alle Meshlings von Batman 4 nicht mehr auf der Karte. Also wir konnten uns dann entscheiden, wollen wir jetzt Meshlings von Batman 5 sehen oder Batman 4? Wir haben uns dann für Batman 5 entschieden, weil da sollte es hingehen. Genau.
Ja, dann waren wir auf dem Corso Leopold. Das ist so ein größeres Straßenfest in München. Da wo dann die gesamte Leopoldstraße praktisch in Schwabing abgesperrt wird und wo dann ein großes Fest drauf stattfindet. Und da hatten wir dann uns mit den Wikimedia-Leuten einen Stand geteilt und hatten dann auch spontan mit LTE-Stick und allem Möglichen einen Freifunk aufgebaut. Und das war alles sehr lustig und da hatten wir, glaube ich, dann noch kurzzeitig einen Fix schnell ausgerollt. Und das lief auch wunderbar und da kann man auf solchen Veranstaltungen immer gut testen, was die neue Firmware denn so aushält. Dann, ein Projekt, was ich mir selbst angefangen habe, ist, ich habe das Volksfest bei mir im Ort mit Freifunk versorgt. Das ist ein Ort ungefähr 60 Kilometer nördlich von München. Wir sind der äußerste Ort im Speckgürtel. Und ich habe dann einfach mal eine E-Mail an den Vereinsvorstand geschickt von dem Verein, der das organisiert, und gefragt, ob die denn nicht WLAN wollen. Und die meinten, ja, bitte. Dann ging das halt los mit der Planung. Ich wohne recht nah zu dem Platz, deswegen habe ich mir dann von Annika ein paar Lightbeams ausgeliehen und habe dann durch ein Familienhaus, durch eine Richtfunkverbindung gemacht, dass tatsächlich, also diese Verbindung hat tatsächlich um die 40, 50 Megabit hinbekommen, was mich persönlich sehr überrascht hat. Und dann halt das Ganze mit Access Points aller Art, aber meistens halt Gluon-basiert, verteilt auf dem Gelände mit verkabeltem Mesh und dann noch ein bisschen drahtlosen Mesh dazu. Ja, das ist übrigens ein kleines Badezimmer, was nicht angeschlossen war, das habe ich dann aufgrund des Fensters für meine Switche und für meine PoE-Injektoren benutzt. Und da hatten wir dann aber auch einige Probleme tatsächlich. Und zwar, das ist ein 1043ND, der hat das Hauptbierzelt versorgt oder sollte es versorgen. Und der hat einen ATH 9000 Chipsatz. Da gibt es jetzt einen schönen Bug, dass ab 40, 50 Clients der irgendwann in so einen Reboot-Loop reinfällt, weil er das WLAN irgendwie neu startet in die Richtung. Und das ist mir dann ein bisschen blöd aufgestoßen, weil das Ding hat dann plötzlich angefangen, sich zu rebooten, obwohl da gar kein Load drauf war auf dem Router. Und das war dann noch ein bisschen Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, dass man für so eine Veranstaltung dann doch lieber Stock Access Points hernehmen sollte.
Ja, und wir haben in der Nacht auch noch schnell einen Firmware-Fix ausgerollt, eben um das Wired-Mesh zu beheben, um noch ein paar andere Probleme zu beheben. Das haben wir dann noch schnell auf Experimental gebaut. Aber es hat dann einigermaßen gehalten, muss man sagen. Es war natürlich dann auch so ein bisschen Ketteneffekt. Der 1043 hat rebootet, dann haben die CPE210 alle Clients abgekriegt. Welchen Chipsatz haben die? Genau den gleichen. Haben dann auch angefangen, alle zu rebooten. Ja. Also, ja. Der EX6150 hat gut durchgehalten, das ja, muss man ihm lassen.
Aber das Problem bei dem war halt immer noch, dass... Ton? Oder? Alles gut, okay. Das Problem beim EX6150 V2 war halt, dass der seinen Uplink über die CPEs bekommen hat, deswegen hat uns das auch nichts weiter geholfen.
Genau, dann ging es im Juni weiter. Wir haben angefangen, die Segmentierung zu beschließen und haben uns dafür eine Karte gebaut auf UMAP und mal so grob einfach Himmelsrichtungen, Umland, City und sowas abgesteckt. Die Karte sieht man hier, ist halt ja einfach mal grob abgesteckt. Wir haben halt Umland genommen und dann jeweils die Himmelsrichtung. Wir haben einmal im kompletten Ortskern halt City und da dann auch jeweils die Himmelsrichtung drumherum. Dann haben wir ein Gebiet, das ist Freising. Das ist ein bisschen, da sind halt sehr, sehr viele Access Points. Da haben wir gesagt, okay, die sprengen wahrscheinlich den Rahmen von maximal 200 Nodes, die wir in einem Segment haben wollen, wahrscheinlich selber. Deswegen kriegen die ein eigenes. Und wir haben Gauting unten noch, was glaube ich, jetzt schon 190 Access Points wieder drin hat. Also da ist sogar die Frage, ob man das nochmal splitten will oder wie auch immer man das jetzt macht. Genau, aber so unser Ziel war, so unter 250 Access Points oder Nodes in einem Segment möglichst hinzukriegen. Drumherum haben wir einfach Freifunk München Welt. Wer hier nach der SSID sucht, findet sie auch gerade. Genau. Da haben wir einfach gesagt, wen wir nicht mehr einsortieren können, weil wir haben leider oder Gott sei Dank ein riesen Einzugsgebiet, wo Leute einfach unsere Infrastruktur benutzen. Also haben wir gesagt, brauchen wir für die auch ein Segment, die wollen wir dann nicht irgendwo mit drin haben. Genau, wir haben den Domain Director von Freifunk Darmstadt benutzt, um die Nodes dann im Endeffekt einzusortieren. Der scannt quasi im Umfeld nach SSIDs und versucht über den Mozilla-Dienst ungefähr zu orten, wo das Node ist. Nicht ganz genau, und es ist auch anonymisiert. Und darüber haben wir dann halt versucht, dass die Nodes sich selber erstmal einsortieren. Und dann haben wir eine Liste gehabt, quasi mit potenziell werden sich jetzt so und so viele Nodes in dieser Domain einfinden. Dann haben wir noch ein bisschen Grenzen verschoben, deswegen Himmelsrichtung oder Ortsgrenzen sind, es ist manchen ein bisschen aufgestoßen, dass das nicht alles passt, dass München Süd weitergezogen ist zum Beispiel, als es müsste, aber es ist halt, wie gesagt, es ist nur eine grobe Einsortierung für uns. Wir hätten die Segmente auch A, B, C, D, E, F, G nennen können, aber für die Leute zum Auswählen im Dropdown ist halt schlauer, ich bin ungefähr in Umland West oder was auch immer. Genau, das haben wir gemacht. Man sieht, wir haben gleichzeitig sind wir den Schritt gegangen, wir haben verschiedene SSIDs pro Segment, weil wir in der Stadt das Problem haben, dass natürlich viel geromt wird. Also wir haben viele Übergänge der Segmente. Hätten wir jetzt keine Übergänge quasi, könnte man sich das wahrscheinlich sparen, aber wir haben quasi in der Stadt ständig Übergänge zwischen Segmenten. Und dann hast du das Problem, dass sich die Clients, weil die mittlerweile schlau sein wollen, IPs merken. Das heißt, die merken sich, letztes Mal hatte ich, als ich die SSID München.freifunk.net hatte, folgende IP, ich versuche jetzt mal, die nochmal zu kriegen. Dann muss jetzt unser Server, wenn er im falschen Segment ist, antworten, nee, ist jetzt blöd, du bist hier im komplett falschen IP-Space. Das hat bei uns bis zu 20.000, 30.000 DHCP-NACS pro Sekunde rausgeballert, weil sie im falschen Segment ankamen, die Clients. Deswegen haben wir dann gesagt, nee, wir machen verschiedene SSIDs und dann müssen die Leute sich halt leider mehrere SSIDs einpflegen in ihr Handy, aber im Grunde hat das nicht wirklich lange gedauert. Also
ja, die Clients sind recht schnell wiedergekommen alle.
Genau, also freies Wi-Fi findet Gott sei Dank jeder wieder schnell. Genau. Dann haben wir quasi umgestellt auf die neue Infrastruktur. Wir haben alles ausgerollt. Wir haben jetzt quasi angefangen, die Segmentierung auch also zu haben. Wir haben in einem Rutsch alle Clients rüberschwappen lassen. Sieht man hier auch schön, wie sie alle umgezogen sind. Vorher sah die Verteilung so aus. Oben sind die zwei alten Segmente. Und dann hat sich eigentlich alles ganz schön verteilt. Wir sind auch sehr dankbar. Wir hatten sehr, sehr viele Tester, wie man hier ja schon sieht. Sehr viele Leute haben einfach vorher schon umgestellt. Und wir haben mit einem Segment begonnen, das automatisch zu migrieren. Wir haben gesagt, München Stadt probieren wir jetzt einfach eine Woche vorher aus und ziehen schon mal alle Nodes darüber und schauen, wie groß der Fallout denn so ist, wenn die ja sich neu konfigurieren in der Nacht. Und ja, schauen wir mal, was so passiert. Die sind alle schön angekommen auf der anderen Seite quasi. Und gleichzeitig sind wir auch auf die neue Infrastruktur gewechselt. Also alle Nodes haben in diesem Zug nicht nur die Segmente gewechselt, sondern auch noch die Gateways. Wir haben zu dem Zeitpunkt 3 Gateways gehabt. Genau. Vorher war es quasi de facto 1. Also ein Gateway, ein Offloader im Grunde. Wenn aber das eine Gateway ausgefallen ist, war natürlich alles hops, weil ein Offloader alleine nützt halt nichts. Hat halt keine Internetverbindung. Genau, und dann haben wir da eben in einem Schwung alles umgestellt. Man sieht auch schön, Management-Traffic pro Node. Das ist, was auf einem Node im Idle durchfloss, waren so 500 Kilobit vorher, was absolut gar nicht geht. Wir hatten natürlich auch Beschwerden von Leuten mit, euch kann man nicht benutzen auf einem DSL-Lite oder was auch immer auf einem Dorf, weil der macht quasi die ganze Bandbreite eh platt. Genau. Danach 22 Kilobit. Das ist also, hat sich gelohnt, der ganze Aufwand. Genau, das sind die Firmware-Changes, die es gab bis jetzt. Man sieht, der erste Change hier quasi, hier war der erste Rollout einer neuen Firma. Es hat leider nicht mehr auch mit auf die Seite gepasst. Das war der erste Versuch, wo ich vorher erzählte mit, wir rollen jetzt mal aus. Zwar quasi fast gleiche Gluon-Version, aber nur mal gucken, ob das überhaupt noch auf allen Knoten geht, weil man wusste ja gar nicht mehr, sprechen die überhaupt mit dem richtigen Firmware-Server, was machen die? Genau. Dann haben wir unsere Signing Keys dazu gebaut, dass wir jetzt die Firmware flashen können und die alten rausgelöscht, die dann auch ein bisschen geleakt waren, aber egal. Genau, die haben wir dann alle entfernt. Und dann kam der erste große Change und man sieht, wie groß der Changelog war. Also das ist dann, wo wir wirklich von, man sieht es ja, Gluon 2017.1 und alle Changelogs dazwischen bis halt 2018.2.1 kam da alles auf einmal rein. Und da hatten wir auch ein bisschen Schiss, muss man ganz ehrlich zugeben, weil das ist jetzt natürlich, du weißt nicht, was passiert. Also haben wir überhaupt noch Nodes mit, wo die Firmware nicht draufpasst, aus irgendeinem Grund. Weiß ja nie, was Leute gemacht haben auf den Teilen. Bei dem Versuch, das zu tun, was hast du für wirklich uralt Hardware? Bei den Offloadern hatten wir auch Angst, weil sich da die Image Size auf der Platte vergrößert hat. Also die haben da, es ist quasi in dem Moment, wo der geupdatet hat, hat der auch sein X4 aufgezogen. Jetzt haben natürlich Leute, die zum Beispiel VMs hatten, du hattest das Problem unter VMware, der hat dann gesagt, ja, Disk out of bounds, weil hat nicht mehr in das VMDK-Image gepasst, was er da aufgezogen hat, das nicht mit Growth außenrum. Tja, solche Seiteneffekte, da hatten wir wirklich Angst davor, aber es hat toi 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 alles gut funktioniert. Also wir haben bestimmt, wir haben es mal nachgerechnet, so 0,5 oder 1% Nodes mussten manuell gemacht werden. Aber ich denke, bei 1800, die so lange nicht geupdatet wurden, ist das okay. Genau. Ja, Lessons learned. Das Wichtigste, schaut, dass ihr genug Leute in der Firmware habt, die noch signieren können. Darauf wirklich immer Wert legen. Wir sind quasi ein halbes Jahr oder sogar länger dem Signierungskey hinterhergerannt und haben nur gehofft, dass wir irgendwie wieder signieren können. Weil was hätten wir gemacht? Wir hätten 1800 Nodes gehabt, die wir nicht updaten können. Und du kannst keine E-Mail schreiben, hey Leute, updatet mal eure Nodes. 90% von den Nodes sind irgendwo, wahrscheinlich wissen die Leute gar nicht mehr so richtig, dass sie eins haben, und updaten kannst du von denen auch nicht erwarten, die in den Config-Modus zu bringen und das Update aufzuspielen. Das ist unrealistisch. Also wir hatten wirklich sehr, sehr lange sehr Angst, dass das Projekt damit tot ist, weil wir hätten es nicht mehr ausrollen können. Also wir haben auch in dem Zug dann noch mehr Stages der Firmware eingeführt, ein zusätzliches. Wir haben noch Testing eingeführt, Experimental Testing und Stable haben wir jetzt. Einfach um noch ausführlicher halt testen zu können und die Leute nicht immer in Experimental, war halt sonst, wir haben es ausgerollt, da waren 300 Nodes drin und Experimental ist halt schon, wir wissen auch noch nicht so genau, was passiert. Und dann halt gleich mal 300 Nodes damit zu flashen, ist halt nicht so geil. Jetzt haben wir da 50 drin und die wissen auch, und das sind alles ansprechbare Leute und da wissen wir jetzt auch, was passiert. Genau, wir haben jetzt, also durch die mehr Stages haben wir auch ein bisschen mehr Sicherheit. Wir haben da auch schon mal einen Bug eingebaut, das fiel dann halt Gott sei Dank gleich in Experimental auf und dann war gut, rollst halt zurück und mein Verluste sind drin manchmal. Genau, auch noch keine Schnell-Schnell-Aktion, ist uns leider auch passiert. Natürlich vor dem Firmware-Rollout, wo wir dann auch in alle Segmente geschwenkt sind, haben wir gesagt, okay, vorher waren unser Gateway ja Bare Metal. Jetzt haben wir es virtualisiert. Wir haben jetzt schon so und so viel Load auf unserem Gateway drauf. Lass mal zur Vorsicht ein drittes aufsetzen. Es hat auch alles aus Salt, kam das raus und war da und hat funktioniert. Leider haben wir uns beim Firmware-Bauen vertippt, beim Copy-Pasten. Das heißt, jeder, der auf unserem Gateway 07 gelandet ist und Umland West und Umland Ost hatte, die hatten leider in der Firma den gleichen Fastie-Port. Das heißt, wir haben uns da eine schöne Brücke zwischen den Segmenten gebaut. Ja, passiert. Deswegen der Hinweis, tut es nicht. Testet oder verschiebt den Rollout nochmal. Wir hätten im Grunde das tun sollen, nochmal richtig testen, nochmal richtig drüber schauen und nicht den Rollout machen. Einfach nochmal nach hinten verschieben. Genau, deswegen auch Changes kurz vor finalem Rollout vermeiden. Es ist einfach nicht gut, weil man hat es dann wahrscheinlich nicht mehr richtig getestet, sondern und man denkt einfach nur, ja, ich habe es auf 5 Nodes getestet, ist ja alles gut. Wo haben wir getestet? Nur mit Umland West. Tja, Umland Ost landete halt auch im gleichen. Keiner hat da getestet. Und er musste ja von den 3 Gateways genau das Richtige erwischen, dass der Effekt überhaupt auftrat. War halt, ja, macht es nicht. Genau, Hilfe bei anderen Communities suchen ist wirklich gut, auch um so Erfahrungswerte mal zu bekommen und zu sehen, mit was sollte man nicht bauen, was ist denen schon um die Ohren geflogen, auch jetzt gerade beim Gateway-Bau mit einfach, was kann ich vermeiden, dass die Batman-Interfaces nicht ständig ihre MAC-Adressen wechseln, wenn das Gateway rebootet und lauter so Sachen, mit was einfach unnötigen Trouble auch im Netz verursacht. Fragt die Leute, oft haben die schon viel Fallout gesehen. Genau, schaut es euch an und fragt die. Genau, Graph All the Things haben wir auch gelernt. Wir haben versucht, möglichst wirklich alles in unser Grafana reinzukriegen. Also wir haben Stats, mit welches Node hat welche Firmware, in welchem Segment sind gerade die Nodes, welches Segment haben sie die Absicht hinzuwechseln. Also wir würden jetzt zum Beispiel auch sehen, wenn unser Domain Director, man weiß ja nie, irgendwas, Software ist buggy, irgendwas passiert immer. Wenn jetzt auf einmal alle Nodes beschließen, in 12 Stunden stelle ich um und wir landen alle in Welt. Da haben wir auch einen Graph dafür und würden das sehen, mit quasi alles sind gescheduled, wir stellen um. Wir haben Graphen für quasi jede Metrik auf den Gateways gebaut. Genau, also wir haben uns da echt Mühe gegeben, so viel wie möglich einfach im Vornherein zu sehen. Das kommt bestimmt auch von mir aus der Arbeit. Ist halt, wir wollen alles sehen, was im Netzwerk passiert. Und das will ich auch insofern, ich meine, das sind keine benutzerbezogenen Daten, aber ich will sehen, was die Gateways gerade machen. Weil sonst rennst du am Ende einem Geist hinterher, den es vielleicht gar nicht gibt. Genau. Wie geht's weiter bei uns? Erster Schritt jetzt Batman 5 Debug. Da gibt es immer noch ein paar Bugs. Im Moment ist das größte Problem für uns, wir haben Memory Leak auf allen unseren Gateways. Wahrscheinlich ist es Batman, es könnte aber auch ein IPv6 Problem sein, weil der aktuelle Debian-Kernel da leider einen kleinen Bug hat. Das sieht man auch auf forum.freifunk.net. In NDiscs6, also Neighbor Discovery, gibt es wohl Memory Leak. Im Moment booten wir unsere Gateways deswegen alle 2 Wochen neu. Ja, wir haben einen Alarm draufgesetzt, wenn es anfängt zu leaken, dann rebooten wir sie halt. Ich meine, der Ausfall, muss man jetzt sagen, bei den neuen Gateways ist 5 bis 10 Sekunden für die Nutzer, wenn wir eins rebooten. Also man merkt es quasi nicht. Also ich reboote das Gateway über das gleiche Freifunk, über das ich gerade eingeloggt bin, weil ich weiß, meine Shell kommt in dem Moment auch wieder, wo das Gateway fertig ist. Also es ist wirklich, es geht so schnell und es funktioniert einfach fabelhaft, deswegen... Es ist jetzt kein großes Problem. Meistens, wir haben es jetzt so gescheduled, dass es meistens irgendwann abends um 21 Uhr passiert. Ist halt dann so, man kann es ja dann absehen, wie weit der Memory reichen wird. Man sieht es auch schön jeden Tag, wie er immer weiter wächst und wächst und wächst. Man kann sich also schon quasi einen Timer setzen für, am Freitag ist wieder soweit. Ja, ist im Moment so, aber wie gesagt, es tut keinem so richtig weh. Wir wollen jetzt, in Basta ist es leider noch schlimmer, deswegen updaten wir auch nicht darauf. Wir sind im Moment noch auf Stretch, benutzen da aber den Backports-Kernel, also ist im Grunde das Gleiche. Genau, Basta hat es leider noch nicht gefixt. Müssen wir jetzt mal schauen, was da passiert. Genau, wir wollen mehr Leute ins Infrastrukturteam kriegen bei uns, weil effektiv ist es gerade ich und der Firmwarebauer, der Krombel, die alles betreuen, das ist zu wenig. Sonst haben wir bald wieder das gleiche Problem. Mit ich fall aus oder habe keinen Bock mehr oder Arbeit oder was auch immer. Und bei ihm dasselbe, dann kann auch keiner mehr Firmware bauen. Ich meine, klar, es ist jetzt alles installed und so weit beschrieben, aber trotzdem muss ich jemanden einarbeiten. Und es geht einfach einfacher, wenn man miteinander spricht und sich zusammensetzt. Ich schaue jetzt immer wieder, dass wir so Infrastruktur-Meetups so ein bisschen haben, wo man auch drüber redet. Ich werde noch mehr Vorträge auch für uns intern noch bauen, die man dann vielleicht auch extern noch mal halten kann. Dass man einfach schaut, dass da ein bisschen Wissensaustausch ist. Aber das größte Problem ist eigentlich auch oft nicht der Wissenstransfer, sondern Leute zu finden, die wirklich sich einarbeiten wollen und wirklich Bock haben. Weil das Thema ist komplex, es gibt viel zu lernen da und man muss halt dranbleiben. Das ist halt das Problem. Genau. Neue Routermodelle wollen wir unterstützen und pushen, weil ja das bekannte Problem mit den 4.32ern und 4.16 läuft halt langsam alles aus. Also 8.41 und Co. will man ja eigentlich nicht mehr so wirklich pushen. Genau, da versuchen wir gerade, wir haben schon auf der Homepage informiert und alles, dass wir die austauschen wollen. Aber wenn man die meisten Knotenbetreiber nicht erreicht, kann man auch kostenlosen Austausch anbieten. Da wird sich keiner melden, wenn man keinen erreicht. Deswegen mal sehen, wie das vorangeht. Weil es ist halt absehbar, dass OpenWRT und Gluon nicht mehr auf die Router draufpassen. Genau, Stabilität und Wartbarkeit ist im Moment einfach das, was wir brauchen. Umso einfacher es wartbar ist, umso weniger Manpower braucht man. Und das ist einfach das, worauf es im Endeffekt erstmal hinausläuft. Ein Infrastrukturteam mit 10 Leuten ist unrealistisch, das muss man so sehen. Ist quasi in keiner Freifunk-Community wirklich so, dass es so viele sind. Und das muss auf wenigen Schultern laufen und dann muss es automatisiert wartbar sein. Ganz einfach. Genau, wir wollen mehr POPs aufbauen, wir wollen ein bisschen davon loskommen. Im Moment sind wir relativ abhängig von einem Provider. Das wollen wir natürlich nicht, wenn der jetzt aus irgendeinem Grund das Sponsoring einstellt oder es den Provider nicht mehr gibt, sind wir quasi offline, das wollen wir nicht. Deswegen mehr Standorte, da sind wir dran. Und wir kriegen jetzt dann auch ein eigenes ASN und Co. und wollen davon unabhängig werden und selber an den Internet Exchanges peeren. Genau, das ist so Zukunftsaussicht. Genau. Dann auch noch Danke an alle anderen Freifunkvereine quasi, die uns immer unterstützt haben. Darmstadt, Chemnitz und Freifunk Hochstifter da besonders zu erwähnen. Genau, das war's.
Danke.
Noch Fragen? Okay. Das kommt ganz drauf an, wie viel aktive User wir so haben. Also jetzt in den Sommerferien geht es ein bisschen langsamer, weil keiner da ist. Aber ansonsten ist es so, also wir kriegen es jetzt in 14 Tagen hin, unsere 6 GB RAM auf den Gateways voll zu machen. Das ist so ungefähr.
6 GB in 14 Tagen.
Mhm. 6 GB RAM liegen wir.
Also ich habe gerade auf unseren mal geguckt, das sieht mehr als grün aus. Wir können uns da ja mal später zusammensetzen und vielleicht rausfinden, was da wieso liegt.
Genau, das würde ich auch gerne wissen. Das wäre super, ja? Sonst noch? Gut.
Ja, dann.
Dankeschön.
Danke.